Keine Sorge, ich versuche nicht, Roland zu imitieren, aber ich möchte gerne den Predigttext heute vorlesen aus der vorhin angesprochenen Bibelübersetzung, das Buch. Und es ist heute nicht weniger als das dritte Kapitel des Philipperbriefs und ich würde uns einladen, das einfach gemeinsam zu lesen. Das sollte auch auf der Folie erscheinen. Was soll ich sonst noch sagen, liebe Schwestern und Brüder? Freut euch, weil er, der Herr, da ist. Mir macht es keine Mühe, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Und für euch kann es eine Bestätigung sein. Achtet genau auf die Leute, die sich wie wilde Straßenhunde aufführen. Achtet auf die, die Böses planen und tun. Schaut auf die, die alles zerschneiden. Denn in Wirklichkeit sind wir es, die zur Familie Gottes gehören, zu denen, die die wahre Beschneidung angenommen haben. Wir sind es, die Gott in der Wirklichkeit des Heiligen Geistes dienen. Ja, wir sind stolz darauf, dass wir zum Messias Jesus gehören und stützen uns nicht auf rein menschliche Vorzüge. Natürlich habe ich auch die Überzeugung, dass ich mich auf menschliche Qualitäten berufen kann. Wenn jemand anders meint, sein Vertrauen auf solche Äußerlichkeiten setzen zu können, dann könnte ich das noch mehr. Hier ist die Liste meiner Qualitäten. Ich bin der Vorschrift gemäß am 8. Lebenstag beschnitten worden. Ich stamme aus dem Volk Israel, genauer gesagt aus dem Stamm Benjamin. Ich bin ein echter Hebräer, ein Nachfahre von echten Hebräern. Was die Auslegung des Gottesgesetzes betrifft, so gehörte ich zur Richtung der Pharisäer. Wenn es um mein Engagement geht, ich habe die christliche Gemeinde aktiv verfolgt. Wenn es um die Erfüllung aller Anforderungen nach dem Gesetzbuch geht, dann bin ich da auch völlig unanfechtbar. Aber all diese Dinge, die ich hier als meine Vorzüge anführen kann, sehe ich jetzt aufgrund meiner Beziehung zum Messias als bloßes Negativkapital an. Ja, wirklich, ich halte alles für eine Belastung, ja ein Minus, wenn ich es mit dem vergleiche, was wirklich zählt. Die wunderbare Möglichkeit, den Messias Jesus, meinen Herrn, kennen zu können. Im Vergleich zu ihm ist für mich alles andere völlig ohne Wert. Ich sehe es regelrecht als Müll an, weil für mich das oberste Ziel ist, in dieser Beziehung zum Messias zu leben. In ihm finde ich mein wahres Ich. Ich will nicht mehr auf meine eigene Leistung vertrauen oder versuchen, dadurch vor Gott gerecht dazustehen, dass ich seinen Willen tue, sondern ich will durch den Glauben an den Messias die Annahme vor Gott finden. Nur so sieht er mich als gerecht an, nämlich aufgrund meines Vertrauens auf ihn. Mein Ziel ist es, ihn kennen und verstehen zu lernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung an mir erfahren und auch in seinem Leiden teilhaben. Ja, ich will ihm gleich werden bis in den Tod hinein. Dabei geht es mir darum, dass ich auf jeden Fall Anteil habe an der Auferstehung ins Leben hinein, wenn die Toten auferstehen. Denn es ist nicht so, dass ich das Eigentliche schon in der Hand hätte oder dass ich schon selbst zur Vollendung gekommen wäre. Aber ich laufe zielstrebig auf dieses Ziel zu, um es unbedingt zu erreichen. Dabei bin ich auch schon längst vom Messias Jesus in sein Siegerteam aufgenommen worden. Liebe Geschwister, ich sehe mich selbst nicht so, dass ich schon am Ziel angekommen wäre. Aber ich lasse alles zurück, was hinter mir liegt und richte mich ganz auf das aus, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu. Ich will den Siegespreis in den Händen halten, der mir ja schon längst gehört, weil Gott mich durch den Messias Jesus zu sich in seine Gegenwart gerufen hat. Lasst uns alle diese Einstellung haben, uns, die wir uns ganz auf Gott ausrichten wollen. Und wenn ihr in irgendeiner Sache anders denkt, dann wird Gott euch auch darin noch die Augen öffnen. Doch in dem, was wir schon erreicht haben, wollen wir feststehen. Lebt alle nach dem Vorbild, das ich euch gegeben habe. Liebe Geschwister, und schaut genau auf die, die ihr Leben so führen. Denn ihr habt ja unser Leben als Beispiel. Denn viele leben, und ich habe euch immer wieder davor gewarnt, und jetzt sage ich es unter Tränen, als Menschen, die den Kreuzeston des Tod des Messias und alles, was er bedeutet und bewirkt, ganz und gar ablehnen. Auf solche Menschen wartet am Ende der Untergang. Ihr Gott ist ihre eigene Begehrlichkeit. Sie sind stolz auf das in ihrem Leben, wofür man sich in Wirklichkeit schämen muss, und interessieren sich nur für irdische Angelegenheiten. Aber für uns ist nur das von Belang, was wir Bürger der Welt Gottes sind, dass wir Bürger der Welt Gottes sind und in der Erwartung leben, dass der Messias Jesus, der Herr, als Retter von dort her wiederkommen wird. Er wird uns umwandeln. Unser Körper, der von Niedrigkeit geprägt ist, wird genauso werden wie sein Körper, der von Gottes Herrlichkeit durchdrungen ist. Das wird er durch dieselbe Kraft tun, mit der er sich alles, was existiert, untertan machen kann.
So, das habt ihr jetzt davon, mir solch einen langen Text zu geben. Für jeden etwa 3 Minuten Auslegung sind 21 Verse. Wir gehen also von einer 63-minütigen Predigt aus. Nein, keine Angst. Ihr seid im Philipperbrief, ihr seid im Thema Freude. Und ich habe heute angesichts dieses Abschnitts von Paulus aus seinem Brief darüber nachgedacht, was Grundlagen, was Motivation, was Motor für unsere Freude sein kann. Jetzt haben wir hier so ein Kapitel. Natürlich hat Paulus kein Kapitel geschrieben, auch keine Verse, sondern er hat einen fortlaufenden Brief geschrieben. Die Einteilung in die Kapitel kommen erst aus dem Mittelalter und die Verse erst aus dem 16. Jahrhundert. Und dennoch macht es natürlich Sinn, solche Abschnitte zu nehmen. Worum geht es hier eigentlich? Was habt ihr gehört? Welche Worte sind euch in Erinnerung von dem, was wir gerade, danke Valentin, Walle, von dir vorgelesen bekommen haben? Welche Worte? Sagt mal ein paar. Was habt ihr gehört?
Messias?
Ich wiederhole es für die Aufnahme, ja? Straßenköter, aber es waren, glaube ich, Straßenhunde. Aber Köter ist okay, ja? Negativkapital. Irdisches Leben. Müll. Ja, super. Beziehung. Siegespreis. Siegerteam. Minus. Plus. Von Minus zu Plus. Ja, cool. Zumindest etwas habt ihr aufgenommen. Zumindest etwas hat euch angesprochen. Das Ganze jetzt zusammenbinden unter dem Thema Freude. Ich habe gedacht, was ist irgendwie das Innere von dem, was Paulus hier sagt? Er öffnet ja sein Herz. Er versucht ihnen ja etwas von sich selbst weiterzugeben. Dieser relativ jungen christlichen Gemeinde in der Stadt Philippi, nicht weit von Thessalonich. Und dieses Grundthema, freut euch, das sagt er ja am Anfang. Er sagt, es ist okay, dass ich es immer wieder schreibe. Ich will es immer wieder schreiben. Freut euch. Und ich habe gedacht, das Wort, das ich euch mitgeben möchte, und es ist eine Wortschöpfung, ist trotz Freude. Zusammengeschrieben, trotz Freude. Paulus redet hier über die Freude trotz. Er redet über das Dennoch des Glaubens. Er redet darüber, dass es Dinge geben kann, von außen, von innen, die uns bedrängen, dass es Dinge geben kann, die wir nicht erreichen, dass wir in einem Kampf sind, in einem Wettkampf. Und das Ganze soll jetzt nicht verbissen sein, sondern in dem Allen, auch in diesem Lauf, in diesem Wettkampf der Nachfolge, soll Freude wie eine Art, ja, wie ein Sonnenschein, wie der jetzt hier durch die Fenster kommt, darüber fallen. Diese geistliche Trotzhaltung, glaube ich, ist es wichtig. Denn nur wenn wir eine Trotzkraft entwickeln, man kann es auch mit einem Fremdwort sagen, eine Resilienz entwickeln, eine Widerstandskraft, dann werden wir bei den Stürmen unseres Lebens durchhalten können. Sei es die Stürme in unserem persönlichen Leben, sei es die gesellschaftlichen Herausforderungen, die, ja, wir spüren das immer stärker, auch den christlichen Glauben ansprechen, anfragen, in Frage stellen und die da sind, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur glauben, sondern wir wollen auch christlich leben. Wie schaffen wir das? Manche Menschen verlieren den Glauben offenbar, weil sie erleben, dass nicht alles glatt läuft. Und bei wem läuft denn schon alles glatt? Manche geben auf, und wir sind sicher selbst auch in dieser Gefährdung, aufzugeben, wenn der Lauf anstrengend wird oder wenn Missverständnisse, Ablehnung, Enttäuschungen in unser Leben hineintreten. Diese Trotzhaltung, diese Trotzfreude, das ist so wichtig. Dass wir werden wie ein Baum, der es gelernt hat, trotz des Windes, trotz der Stürme festzustehen. Ja, vielleicht werden wir in dem Wind ein bisschen krumm und schief, aber wir stehen noch. Vielleicht ist alles nicht strahlend in unserem Leben. Vielleicht gelingt nicht alles so, wie wir es gerne hätten, aber wir stehen noch, weil wir aus dieser Trotzfreude herausleben, weil wir aus dieser Haltung dennoch bleibe ich stets an dir, Psalm 73, heraus leben. Dazu will Paulus den Philippern Mut machen, und in diesem Abschnitt gibt er drei Hilfestellungen, die ich euch etwas entfalten möchte. Dieses Dennoch des Glaubens zu entwickeln, ja, das ist so wichtig bei uns in unserem eigenen Leben. Elke, meine Frau, ich glaube, wir sind jetzt schon 41 Jahre verheiratet, ich kann es fast nicht glauben, oder dieses Jahr, 41. Wenn man Elke fragt, wann wir Hochzeitstag hatten, dann weiß sie das nicht. Ich weiß es aber. Ja, ist anders als normalerweise, andersrum. Ja. Aber ja, bei ihr war es so, dass sie relativ früh in unserer Ehe eine lebensbedrohliche Krebserkrankung gekriegt hatte. Und ich weiß noch, dass wir wirklich Monate, ein halbes Jahr lang zwischen der Hoffnung, dass sie weiterleben könnte, und aber auch der Auseinandersetzung damit, dass sie vielleicht sterben könnte, gelebt haben. Und da habe ich von ihr gelernt, eine Kraft, ja, sie hat eine Kraft entwickelt, die eine Dennoch-Kraft war, eine Trotzkraft, eine Trotzfreude, eine Trotzhoffnung, ein Trotzglauben. In dieser Zeit hat sie, ich sage jetzt mal, eine Resilienz entwickelt, die im ganzen weiteren Leben bei ihr sehr, sehr deutlich geworden ist. Wo ich sage, ja, das ist das, was uns zugemutet wird von Gott manchmal. Wo wir sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Eigentlich wollte ich doch, dass alles so glatt läuft. In unserem Fall zum Beispiel, eigentlich wollten wir doch 7 Kinder kriegen. Ja? Wir haben kein einziges. Funktionierte dann halt nicht mehr. Eigentlich sollte doch mein Leben so verlaufen. Eigentlich hatte ich mir doch all diese Sachen so schön ausgedacht, ausgeträumt, und jetzt ist vieles, wird es doch nicht so, und es zerrinnt mir irgendwie. Aber dennoch, trotz, und darüber redet Paulus. Es ist wichtig, dass wir diese Trotzfreude, diese Trotzkraft entwickeln, dass wir aushalten, dass unser Christsein nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern dass wir langfristig auf dieser Bahn des Glaubens, auf diesem Weg der Nachfolge bleiben können. Und so spricht Paulus hier von drei Wirklichkeiten, die Grundlage sind für diese Trotzfreude. Er nennt drei Themen: das Thema Identität, er nennt das Thema Ziel und er nennt das Thema Vision oder Vorbild. Zuerst Identität, das ist dieser erste Abschnitt. Vielleicht können wir nochmal so die ersten 4 Verse, das war sehr schön, einblenden. Das war sehr schön, gerade wie die auch abgeschnitten sind. Ich lese es nochmal. Was sollen wir sagen, liebe Schwestern und Brüder? Freut euch. Warum? Weil er, der Herr, nahe ist, nicht weil alles immer glatt ist. Mir macht es keine Mühe, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Für euch kann es eine Bestätigung sein. Und dann redet er über Leute, die diese Freude wegnehmen wollen, die diese Identität angreifen wollen. Und er sagt dann in Vers 3, aber in Wirklichkeit sind wir es doch, die zur Familie Gottes gehören, die die wahre Beschneidung angenommen haben. Worüber spricht Paulus hier? Er spricht in diesem Eingang von diesem Abschnitt darüber, dass es Leute gibt, die ihn und die seine Gemeinde angreifen, die Gemeinde in Philippi, aber auch die anderen Gemeinden, das lesen wir an anderen Stellen, Galatien und so weiter. Sie sind, das ist ein krasses Bild, wie wilde Straßenhunde. Wenn wir im Sudan waren, ich war viele Mal im Sudan, dann hört man abends immer das Bellen der Hunde. Und wenn man im Dunkeln dort geht und dort in den Dörfern, wo wir oft gewohnt haben, gab es dann auch keine Straßenbeleuchtung, da war es wichtig, dass man immer so ein paar Steine in der Hand hat. Ja? Dass wenn dann so ein Hund kommt, dass man dann allein schon die Bewegung reicht. Ja? Dass man dann einfach, ja, ich habe nie getroffen, jetzt alle, die so tierschützerisch unterwegs sind. Ja? Ich habe immer nur gedroht. Genau, habe sie gesegnet dabei. Nein, aber jedenfalls, genau. Auf jeden Fall ist schon ein krasses Bild, ja, was Paulus hier benutzt. Aber worum geht's? Die sagen, okay, ihr seid eigentlich gar nicht Teil von der Familie Gottes, weil ihr nicht beschnitten seid. Und das war ja so, diese Judaisierer, die wollten, dass die Christen aus der nicht-jüdischen Nationen, dass die auch ja, sich beschneiden lassen und dass sie das rituelle Gesetz sozusagen erfüllen. Und dagegen spricht Paulus und er fängt erstmal an und sagt, pass mal auf, letztlich geht es hier ja um eine Frage der Identität. Und die Identitätsfrage ist eine ganz wichtige Frage. Eine wichtige Frage für jeden Menschen, auch für, gerade in unserer Kultur, wo wir so sehr auch auf das Individuum schauen, was gut ist. Aber da ist auch die Frage, wo finde ich denn meine Identität und wie stärke ich meine Identität? Und was ist unsere Identität als christliche Gemeinde? Und dann bringt Paulus diese ganzen Dinge und sagt, hey, ich könnte hier so richtig dick auftragen, was ich alles gemacht habe. Ich bin ein echter Hebräer. Ich bin aus dem Stamm Benjamin. Der erste König Saul kam aus dem Stamm Benjamin. Ja, ich bin ein Kipsele. Ich bin schlau. Ja, ich habe eine Ausbildung. Ich bin Professor. Ich bin Pharisäer. Na, was wollt ihr eigentlich? Und dann sagt er was ganz Krasses und sagt, das alles sehe ich als Müll an. Und das Wort, was da im Griechischen steht, ist ein Wort, was ich nicht in die Hand nehme, geschweige denn in den Mund. Und er sagt also, das, so krass ist das eigentlich, ja, so krass, dass ich einen Identitätswechsel vorgenommen habe, nämlich, dass all das, worauf ich meine Identität, meine Kraft, mein Selbstwertgefühl aufgebaut habe, dass ich angesichts der Beziehung zu Jesus, dass ich das als Müll ansehe. Es geht also hier um eine neue Identität und manchmal wird ja, wenn Paulus von der Freiheit vom Gesetz redet, das so verstanden in unserer Zeit, als ob er sagen will, wir brauchen uns gar nicht mehr um die Gebote Gottes kümmern. Aber wenn man genau hinschaut, ist es etwas anderes. Es geht hier um die Frage, ob die rituellen Gesetze des jüdischen Volkes auch für die Nichtjuden bindend sind. Und da sagt er, nein, durch Jesus ist eine neue Familie Gottes entstanden, aus Juden und aus Nichtjuden. Aber die anderen, die ethischen Gebote, sage ich jetzt mal, die erste und zweite Tafel der 10 Gebote, Gott zu lieben, ist ja nicht aufgehoben. Nicht zu morden, nicht zu stehlen, nicht falsch Zeugnis zu reden, die Ehe nicht zu brechen, ist ja nicht aufgehoben. Jesus bestätigt es ja in der Bergpredigt. Und die Apostel und auch die frühen Christen bestätigen es. Und das muss man also genau unterscheiden. Was heißt denn hier Freiheit vom Gesetz? Es heißt Freiheit von diesen Identitätsmarkern, die das jüdische Volk als Volk Gottes absonderten von den anderen Völkern. Die Judaisierer wollten Paulus und seinen Gemeinden absprechen, dass sie dazugehören zur Familie Gottes. Und dieses Othering, dieses anderen sagen, du gehörst ja nicht dazu oder wenn du diese politische Ansicht hast, dann rede ich gar nicht mehr mit dir. Oder wenn du das und das machst, dann gehörst du nicht mehr zu meiner Gruppe. Dieses Othering, das ist ganz tief in uns drin, das war damals schon so. Die sollten sozusagen ausgegrenzt werden. Und Paulus sagt, nein, wir haben eine neue Identität. Wir haben eine neue Verwurzelung und das ist der Vers 9. Vielleicht kannst du noch mal eben finden, ob du den Vers 9 damit reinholen kannst in die Folie. Ich lese es ganz kurz. Ich fange bei 8 an. Im Vergleich zu Jesus ist für mich alles andere völlig ohne Wert. Ich sehe es regelrecht als Müll an, weil für mich das oberste Ziel ist, in dieser Beziehung zum Messias zu leben. In ihm finde ich mein wahres Ich. In einer Zeit der Identitätsverunsicherung ist das ein ganz radikaler Ansatz. Die Identität nicht auf Äußeres aufzubauen, was ich habe, was ich kann, wen ich kenne, wie viele Likes ich auf meinen Social-Media-Kanälen habe, wie beliebt ich bin. Nicht auf Gruppenzugehörigkeit und das richtige Verhalten in allen Dingen, sondern auf Jesus. Ich erlebe das Christustreffen Marburg, gibt es jetzt viele Jahre. Und Gott sei Dank sind immer wieder viele junge Leute da. Und Gott sei Dank darf ich als Oldie dann noch dabei sein, obwohl ich ja lange nicht mehr leite. Aber als ein Begleiter darf ich dabei sein. Ich erlebe, wie Leute in diese neue Identität in Jesus Christus hineinwachsen. Und wie Werte sich erneuern. Wie eine Lebensphilosophie ganz neu aufgebaut wird. Wie sie in ihrer Identität gestärkt werden, wachsen, wie sie fröhlich werden, wie manche Stresspunkte des Alten abgelegt werden können und eine Resilienz, eine Trotzfreude entwickelt werden kann, wie Lebensgestaltung und Werte, Gedankenwelt und teilweise sogar die Gefühlswelt erneuert werden durch die Identität in Christus. Denn Jesus ist ja nicht nur ein Konzept oder eine Idee, sondern er ist die Quelle des Lebens, die Quelle der Identität. Und er nennt uns seine Freunde. Was für eine Identitätskraft, eine Freundin, ein Freund von Jesus zu sein. Er macht uns zu Kindern Gottes. Und wenn wir solch eine neue Identität gewinnen, wird die Gesamtausrichtung unseres Lebens auch erneuert. Oder sie kann es zumindest werden, wenn wir uns danach ausstrecken. Und da sind wir bei dem zweiten Punkt, nämlich die Frage nach dem Ziel. Darüber redet Paulus und keine Angst, der zweite und dritte Punkt wird nicht so lang wie die Einleitung und der erste Punkt. Also die Frage nach der Identität und die Trotzfreude, die sagt, und dennoch gehöre ich zu ihm. Und das kann mir keiner nehmen. Die Frage nach dem Ziel, da sagt Paulus in Vers 10, mein Ziel ist es, ihn zu kennen und ihn verstehen zu lernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung an mir erfahren. Und ich will auch, und das finde ich krass, an seinem Leiden teilhaben. Ja, ihm gleich werden bis in den Tod hinein. Das hat Paulus als Märtyrer dann erlebt. Aber Vers 13, und das ist das Wichtigste, wenn er über das Ziel redet. Er sagt, liebe Geschwister, ich sehe mich nicht selbst an, so als wäre ich schon am Ziel angekommen. Aber ich lasse alles zurück, was hinter mir liegt, und richte mich ganz auf das aus, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, ich will den Siegespreis in Händen halten, der mir ja schon längst gehört, weil Gott mich durch den Messias Jesus zu sich in seine Gegenwart gerufen hat. Wow. Wenn ich sowas über Lauf und Rennen und Ziel höre, dann fällt mir mal auf, ich bin jetzt nicht der Sportlichste, ja? Aber Paulus spricht ja so, ich sage jetzt mal, ambivalent ist das Wort Verständnis, hat jetzt nichts mit Valentin, aber so zweideutig darüber. Er sagt auf der einen Seite, ich strecke mich aus nach dem Ziel, ich laufe, ich strenge mich an. Und gleichzeitig sagt er, ich bin aber eigentlich schon Teil des Siegerteams. Ich habe eigentlich schon das erreicht. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir beide Aspekte zusammenhalten. Man kann das auch sagen, Rechtfertigung und Heiligung, wenn man es jetzt mal theologisch sagen will. Es gibt Traditionen in der christlichen Kirche, die sehr, sehr stark von der Rechtfertigung herkommen. Luther, Martin Luther, Martinskirche, ja? Super, toll, Rechtfertigung, ganz wichtig, aus Glauben, ohne Werke allein. Aber das ist ja nicht alles, die Rechtfertigung ist ja nicht in Ruhekissen, sondern da ist die Heiligung, dieses Ziel ergreifen. Und da gibt es andere, die das sehr betonen, aber die Rechtfertigung ein bisschen vergessen. Und Paulus hält das hier alles zusammen, wo er über das Ziel redet. Er sagt, ich jage nach dem Ziel. Und dass ich ein Ziel habe, ist auch ein Grund zur Freude. Aber ich weiß auch, letztlich kommt es nicht auf mein Wollen und mein Laufen an, sagt er an einer anderen Stelle im Philipperbrief, sondern Gott ist der, das beides in mir gibt. Also es ist ein großes Ziel. Das Ziel ist, dass wir in allem auf ihn zuleben. Und das Großartige ist, wir dürfen alle zu den Champions gehören. Das sind nicht nur die besonders geistlichen und tollen Christen, sondern du und ich, auch mit unseren Macken und Fehlern, gehören zu diesem Siegerteam von Jesus. Und jetzt noch mal kurz zu diesem Ziel. Viele Predigten gehen ja heutzutage über das Hier und Jetzt. Wir reden über Daseinsbewältigung, wir reden darüber, wie wir dieses und jenes erkennen können und so weiter, wie wir unser Leben bewältigen können. Relativ wenige Predigten reden über dieses Ziel und die Ewigkeit und mit Jesus einmal zusammen zu sein. Ich weiß noch, als ich jung war, da wurde uns das immer wieder eingebläut, vertröstet die Leute nicht auf das Jenseits. Ne? Wer will das schon? Leute auf das Jenseits vertrösten, ne? Das ist doch altmodisch. Ne? Wir müssen das Diesseits bewältigen. Okay, stimmt alles. Aber wenn man in eine gewisse Lebensphase kommt, in der die meisten von euch ja noch nicht sind, dann merkt man, die Einschläge kommen näher. Mein Freund in der Bibelübersetzung, mein Mitarbeiter im Sudan, ist vor 3 Jahren verstorben. Ein anderer Mitarbeiter, der auch mit mir, ein einheimischer Sudanese, ist auch verstorben. Ein enger Freund ist vor einigen Monaten gestorben. Mein älterer Bruder ist vor einem Jahr gestorben. Mein jüngerer Bruder ist schon mit 39 gestorben, als er mit seinem Sportwagen verunglückt ist. Und wenn das so mehr wird und wenn du auf einmal merkst, hey, da wird die Luft ein bisschen dünner, dann fängst du an, auch dieses Thema Vertröstung auf Jenseits und Vertröstung auf Diesseits oder so ein bisschen anders zu sehen. Da fragst du dich, okay, dass das Christentum eine Botschaft für hier und jetzt hat, das ist ja super und wichtig. Und auch einen politischen Anspruch und eine soziale Gerechtigkeitsdimension, alles wichtig. Und eine seelsorgerliche Dimension, eine gemeinschaftsstiftende und so weiter. Aber das ist eben nicht alles und das wissen wir seit Ostern. Wir wissen, es geht weiter und das Ziel ist größer als nur die Einzelziele, wobei die Einzelziele auch okay sind. Aber Paulus erinnert uns hier an ein Ziel, das größer ist, weil Jesus der Alpha und Omega ist. Welche Ziele haben wir? Und innerhalb dieses großen Zieles dürfen wir auch natürlich kleinere Ziele, besondere Ziele haben. Wir dürfen uns um Familie und Job und Freunde und Gelingen und Erfolg und sowas alles bemühen. Aber alles unter dem großen Ziel, das ein neues Licht auf all diese Ziele wirft. Und vielleicht, und diesen Satz habe ich mir unterstrichen, vielleicht für eine Person unter uns, im Vorbereiten habe ich gedacht, sag das, weil es vielleicht für 1 oder 2 Leute wichtig ist. Vielleicht will Jesus dich in dieser Phase in eine neue Berufung führen und dir ein neues Ziel geben. Bist du auf der Laufbahn oder bist du nur Zuschauer? Die Freude wächst, wenn das Ziel klar ist. Und wenn wir wissen, ja, wir dürfen hier im Hier und Jetzt Ziele erreichen, aber es gibt auch ein ganz großes Ziel. Und all das, was hier vielleicht nicht gelungen ist, das wird sich da vollenden. Und wir werden staunen, wie wunderbar es sein wird. Und so sagt er, und das ist der letzte ganz kurz Punkt nach der Identität und dem Ziel, nochmal so etwas über Orientierung, über Vorbild, über Vision. Da sagt er, für uns ist nur das von Belang, dass wir Bürger der Welt Gottes sind und in der Erwartung leben, dass Jesus wiederkommen wird. Er wird uns umwandeln. Und dann sagt er vorher, lebt nach unserem Vorbild. Ja, liebe Geschwister in der Kesselkirche. Ich hoffe, bei euch pfeift der Kessel immer so richtig voller Kraft. Schaut doch nochmal rein in diesen Abschnitt, den wir das dritte Kapitel des Philipperbriefs nennen. lasst es nochmal an euch ran und fragt, wie begründe ich eigentlich meine Kraft, meine Resilienz, meine Trotzfreude? Paulus gibt uns hier drei Hilfestellungen. Er sagt, hey, du hast eine neue Identität. Die Identität kann dir niemand rauben. Es ist eine Identität, dass du durch den Glauben und durch die Gnade und durch das Kreuz, dass du verbunden bist mit Jesus Christus und mit seiner Gemeinde. Das ist eine neue Identität. Da kannst du aufrecht durch das Leben gehen, kannst Freude entwickeln. Und das Zweite, was er sagt, hey, schau mal das Ziel an. Und das Ziel, das kann dich motivieren. Und das Ziel hat Teilziele, natürlich. Auch in Paulus hatte Teilziele. Er wollte nach Spanien, er wollte nach da, er wollte dies machen, er wollte das machen. Klar, wir leben im Hier und Jetzt. Aber es gibt noch ein großes Ziel, ein darüber hinausreichendes Ziel. Und je klarer wir das sehen, umso gelassener können wir auch im Hier und Jetzt leben. Genau dieses Ziel, diese Gewissheit hat jemand wie Bonhoeffer die Kraft gegeben, im KZ in den Tod zu gehen mit erhobenem Haupt und zu sagen, tschüss, ihr Toten, ich gehe zu den Lebenden. Und das ist die gleiche Kraft, die unsere christlichen Geschwister, die in Situationen sind, die in der Gemeinde in Philippi mehr ähneln als unsere, nämlich in Verfolgung zum Beispiel im Iran oder in Nordkorea oder in anderen Orten, dass sie dennoch das Glaubensleben, diese Trotzfreude haben. Und dann die Orientierung, das Vorbild, die Vision, das habe ich jetzt nicht ausgefüllt, führt aus Zeitgründen. Das ist so, was Paulus im letzten Abschnitt schreibt. Ja, wir können im Wort Gottes Gründe finden, dass die Freude siegt, dass die Freude bleibt, dass wir das dennoch des Glaubens sprechen können, dass unser Leben überstrahlt werden kann von seinem Glanz. Jesus ist der Faktor, der alles verändert. Herr, ich danke dir für dein Wort durch diesen Brief des Paulus an die Christen damals. Und dass du uns hineingenommen hast in deine Familie, dass wir zu dir gehören dürfen in Zeit und Ewigkeit. Und dass aus dieser Gewissheit eine Kraft der Freude erwachsen kann, die unser Leben erneuert. Ich bitte dich für jeden Einzelnen unter uns, dass wir gerade da, wo das angeknabbert wird, von außen oder von innen, dass wir das neu entdecken, unseren Anker, unsere Verwurzelung in dir, der du die Mitte bist und der du Alpha und Omega, Anfang und Ende bist. Danke dafür. Amen.